SWR 2 Lesenswert Magazin.
Mit einer Sondersendung zur Frankfurter Buchmesse mit Carsten Otter am Mikrofon und mit Musik von Thees Ullmann und seinem neuen Album Junkies und Scientologen.
Und du zeigtest uns die Furcht. Lange Bücher sind ein Zeichen für unstillbaren Durst. Wegen dir sind wir früher nachts durch den Nebel schneller Rad gefahren, weil wir dachten, dass etwas hinter uns ist mit unaussprechlichem Namen. Danke für die Angst, die mich noch manchmal überkommt. Ist es wirklich sicher, dass alles wiederkommt? Was ich übers Leben weiß, weiß ich auch Standby Me. Ich hab ein Hund, der Cujo heißt, und mein Auto heißt Christy. Wenn du schreiben kannst, dann schreibe. Wenn du singen kannst, dann sing. Und wenn du nicht mehr weiter weißt, frag Stephen King.
Danke für die Angst. Ein Song von Thees Ullmann, in dem es heißt, lange Bücher seien ein Zeichen für unstillbaren Durst. Und weil Ullmann immer wieder Literatur einfließen lässt in seine Lyrics, weil er selbst Bücher schreibt, Romane genauso wie Sachbücher, passt er sehr gut in diese Sonderausgabe von SWR 2 Lesenswert Magazin zur Frankfurter Buchmesse, die heute zu Ende geht. Romane sollen welthaltig sein, lautet eine oft wiederholte Forderung, sowohl von Teilen der Literaturkritik als auch vom lesenden Publikum. Die Bücher sollen vom Hier und Jetzt handeln, statt sich im intellektuellen Elfenbeinturm zu verschanzen. Die Frankfurter Buchmesse versteht sich seit der Gründung nicht nur als Marktplatz, sondern immer auch als Ort der gesellschaftspolitischen Diskussion. Und in diesem Jahr ging es in zahlreichen Reden und auf Diskussionsveranstaltungen der Messe um Themen wie Klimawandel, um gleiche Verteilung von Geld und Macht, um Einhaltung der Menschenrechte und immer wieder auch die Bedrohung der Meinungsfreiheit. All diese Themen werden auch in zahlreichen und literarisch überzeugenden Werken verhandelt, die in den vergangenen Tagen auf der Frankfurter Buchmesse vorgestellt worden sind. Beispielhaft lässt sich das an zwei Romanen des Bücherherbstes demonstrieren, die wir in der kommenden Stunde im Gespräch mit der Autorin bzw. dem Autor vorstellen. Nora Bosson fragt in ihrem Roman Schutzzone, wie es einer Mitarbeiterin ergeht, die sich mal in Genf, am Sitz der Vereinten Nationen, und mal in den Krisengebieten der Welt für den Frieden einsetzt und dabei mit moralischen Ambivalenzen sowohl auf der politischen Weltbühne als auch im Privatleben zu kämpfen hat. In Ernst Wilhelm Händlers Roman »Das Geld spricht« ist der Titel das poetische Programm. Hier erzählt der Mammon höchst selbst die Geschichte von einem Banker, der über die Anlage von 500 Millionen Dollar zu entscheiden hat. Was den Banker aber weniger interessiert als die Frage, warum seine Freundin ihn gerade verlassen hat. Es geht also um Finanz und Frieden, letzten Endes aber doch um die Liebe. So auch in der Musik von Thees Ullmann, die wir zwischen den Gesprächen hören.
Zeigt es uns die Schönheit der amerikanischen Provinz, bis wir begriffen haben, dass wir eigentlich ganz genau so sind. All die guten, armen, traurigen Clowns auf dem Arbeitsamt. David Nathan spricht das letzte Gebet, wir sprühen Red Rum an die Wand. Danke für die Angst, noch manchmal überkommt. Ist es wirklich sicher, dass alles wiederkommt? Was ich übers Leben ich auf Stand by me. Ich hab ein Hund, der Kujo heißt, und mein Auto heißt Christy. Wenn du schreiben kannst, dann schreibe. Wenn du singen kannst, dann sing. Und wenn du nicht mehr weiter weißt, frag Stephen King.
Die 1982 in Bremen geborene Schriftstellerin Nora Bosson schreibt Lyrik, Romane und auch Essays. Zuletzt erschien ihr vielgelobter Gedichtband Kreuzzug mit Hund. Nora Bosson hat zahlreiche Preise erhalten. Unter anderem wurde sie mit dem Peter-Huchel-Preis des Südwestrundfunks und dem Roswitha-Preis ausgezeichnet. In ihrem neuen Roman Schutzzone erzählt Bosson von Trennungen, die immer auch eine Chance bieten. Mira, so heißt die Romanheldin in Schutzzone, arbeitet für die Vereinten Nationen und erlebt auch in der sogenannten Staatenfamilie, wie brüchig Beziehungen sein können. Das folgende Gespräch mit der Autorin habe ich am vergangenen Donnerstag im ARD-Forum der Frankfurter Buchmesse geführt.
Herzlich willkommen hier im ARD-Forum der Frankfurter Buchmesse, Nora Bosson. Ihre Heldin Mira lernt ja sehr früh im Leben, dass Konflikte und Trennungen nicht nur ein Problem darstellen, sondern im Grunde genommen eine Herausforderung sind, um auch neue Wege zu beschreiten. Wie wächst denn Mira auf?
Mira wächst in, ich würde sagen, in einer Mittelstandsfamilie auf, erlebt aber relativ früh die Trennung ihrer Eltern, also den Moment, in dem sie lernt, was Verlust bedeutet, in dem sie aber auch lernt, dass jene, die eigentlich für sie zuständig sein sollen und ihr Schutz geben sollen, genau diese Funktion nicht mehr übernehmen können, sondern mit sich selbst und mit der Welt überfordert sind. Sie wird, was ungewöhnlich ist, aufgrund dieser Trennungsschwierigkeiten zu Bekannten ihres Vaters geschickt und gerät dort in ein großbürgerliches Umfeld, in ein Diplomatenumfeld, in eine Familie, in der das, was wir uns unter der großen Welt vorstellen, gang und gäbe ist. Darius ist jemand, der sie beeindruckt, der Vater in dieser Familie, reist sehr viel, er hat so extravagante Hobbys wie die Aufzug eines Rehs.
Da gibt es ein ganz besonderes Milieu und dazu gehört jetzt nicht nur dieser wohlsituierte Pflegevater, sondern auch ein Sohn, zu dem Mira ein ganz eigenwilliges Verhältnis pflegt. Wie würden Sie denn das beschreiben?
Milan ist 8 Jahre älter als sie, was im Alter von 9 ja noch ungefähr die gesamte Lebensspanne ist. Also er ist 17, sie ist 9 und er ist sozusagen ihr Stiefbruder. Er nimmt diese Aufgabe irgendwie an, er kümmert sich auch ein bisschen um sie. Aber natürlich ist das, was einen 17-Jährigen interessiert, nicht unbedingt ein Kind in der Grundschulklasse. Gleichzeitig ist er aber doch jemand, der in den Momenten, in denen sie nicht weiter weiß, schützend für sie da ist. Also es ist eigentlich, obwohl sie vom Alter her für dieses Alter sehr weit auseinander sind, haben sie so eine kleine verschworene Einheit, die gerade dann näher zusammenrückt, als auch in Milans Familie alles ein bisschen zerbricht und als auch Darius, der Weltmann, plötzlich als gebrochener Mann von einer Reise zurückkommt und man merkt, dass auch diese Schutzzone sehr zerbrechlich ist und sehr fragil ist.
Viele Jahre später arbeitet Mira in einer ganz anderen Familie, in einer Weltfamilie bei den Vereinten Nationen, die aber auch nicht ganz so reibungslos funktioniert. Wie nimmt sie diese Staatenfamilie wahr als Mitarbeiterin der UN?
Sie beschreibt es einmal als eigentlich eine Familie, in der man nicht das Gefühl hat, dass hier jemand mal jemanden geliebt hat, sondern es ist so eine Art Nutzfamilie sowie auch ein Klassenverband. Klassenfahrten sind ja diese wunderbaren Fahrten, die man als Schüler, Schülerin macht mit Leuten, mit denen man nur zufällig nach, was weiß ich, an die Mecklenburgische Seenplatte fährt, nicht weil man sich ausgesucht hat, sondern weil man das Glück oder Unglück hatte, mit ihnen in einem Klassenverband zu sein. Und es ist eine Familie, die über den gesamten Globus verstreut ist. Eine Familie, in der man nicht auf den anderen zählen kann, weil man nicht davon ausgehen kann, dass er sich überhaupt noch an einen erinnert, weil man von Termin zu Termin eilt, ein bisschen wie auf der Frankfurter Buchmesse. Aber in dem ja, die Zuständigkeit und die Zugehörigkeit sich alle 4 Jahre neu durchmischt und man sich gar nicht erst auf Bindungen einlässt, weil man weiß, man muss sie sowieso wieder auflösen.
Sie breiten ganz erstaunliche Inneneinsichten über die Vereinten Nationen in dem Roman aus. Und ich habe mich natürlich bei der Lektüre zwischenzeitlich gefragt, hat die Autorin vor Ort recherchiert? Haben Sie sowas gemacht wie ein Praktikum bei den UN?
Ja, so eine Art Praktikum. Ich war natürlich vor Ort und ich habe mit den Leuten gesprochen, die genau diese Arbeit, die Mira macht, tatsächlich gemacht haben und drumherum gearbeitet haben, also die in Burundi in dieser Zeit zuständig waren, auch ungefähr ihrem Alter entsprechen. Und ich habe mich natürlich in Genf bei den Vereinten Nationen umgeschaut. Ich habe mich in anderen ostafrikanischen Ländern umgeschaut. Ich habe mir angehört, wie da die Meinung zu den Vereinten Nationen ist, die nicht unbedingt positiv ist.
Sie haben gerade eben gesagt, charakteristisch für die Arbeit bei den Vereinten Nationen ist, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ständig unterwegs sind. Das kennt man auch aus dem diplomatischen Dienst. Eine Station für unsere Heldin ist Burundi. Um vielleicht ganz kurz zu skizzieren, wie die politischen Verhältnisse zur Zeit des Romans ist, damit man begreift, in was für, sagen wir mal, Konfliktsituationen unsere Heldin hier überhaupt hineinkommt. Wie sah das damals aus, als Mira dann nach Burundi kommt?
Mira ist 2012 dort, also 2012 beginnt dort ihre Arbeit. Burundi hat ähnlich wie Ruanda einen Genozid erlebt in den 90er Jahren. Der Genozid in Ruanda ist vielleicht einigen noch bildlich vor Augen, durch Fernsehbilder. In Burundi war es ein halbes Jahr früher. Es ist medial anders aus verschiedenen Gründen, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, viel weniger beachtet worden, auch später zum Genozid erklärt worden. Es wurde lange von Massakern gesprochen. Und Mira ist im Jahr 2012, als sich alles ein bisschen beruhigt hat und man versucht, diese hochtraumatisierte Gesellschaft einfach zum Zusammenleben wieder zu bringen und eine Gewaltspirale zu verhindern, ist sie für die Wahrheitskommission zuständig. Etwas, was man zum Beispiel in Südafrika durchgeführt hat, damit einfach Täter und Opfer es wieder aushalten, miteinander zu leben und damit eben diese Gewaltspirale nicht notgedrungen eintritt, damit in einer Gesellschaft, die einen Konflikt hinter sich gelassen hat, dieser Konflikt nicht ewig weiterträgt. Zu dem Zeitpunkt ist Burundi, es gibt Fortschritte im Demokratieaufbau, in der Entwicklungszusammenarbeit. Was man vielleicht noch sagen kann, ist, 2015 wird es einen Putschversuch geben, der scheitert. Danach kippt alles. Es ist wieder eine bürgerkriegsähnliche Situation. Der Präsident baut seine Diktatur, die Mauern höher und höher, Menschen verschwinden, Menschen werden umgebracht, Menschen gehen ins Exil. Die Vereinten Nationen werden peu à peu aus dem Land getrieben und alles, was die Leute 2012 bis eben 2015 dort aufgebaut haben, wird wieder rückabgewickelt.
Aber schon zu der Zeit, als Mira nach Burundi kommt, gibt es politische Unruhen, es gibt Probleme, Warlords versuchen, das Land durcheinander zu bringen. Und jetzt schauen wir mal tatsächlich in den Text hinein. Wir haben sehr viel über den Inhalt gesprochen. Jetzt müssen wir auch die Sprache kennenlernen, denn das ist das, was diesen Roman so besonders macht, diese dichte, formale Struktur. Wir tauchen ein in die Welt Burundis. Mira lernt nämlich einen solchen Warlord kennen. Aimé heißt der. Und jetzt bitte ich Sie um eine kleine Lesung. Bitte sehr.
Aimés Stimme klang ruhig und tief, die Silben verschleifend, als gäbe er nicht viel auf das, was er zu sagen hatte, oder auf diejenige, die ihm zuhörte. Es gefiel mir etwas zu gut. Und als er mir den Weg zum Haus wies, die Tür vor mir aufhielt, kam er mir so nah, als sollten wir uns eigentlich mit einem Kuss begrüßen. Vielleicht war auch ich es, die ihm so nah kam. Ich habe die Fähigkeit, binnen weniger Minuten einem Menschen zu verfallen. Aber nicht wegen dieser Schwäche, sondern aus grundsätzlicheren Bedenken hatte man mich zunächst nicht fahren lassen. Mir diesen Job nicht anvertrauen wollen, für den man im Auto eine Augenbinde umgebunden bekam, weil niemand, auch nicht die Vereinten Nationen, wissen durfte, wo die Treffen stattfanden, wo die Rebellen sich aufhielten, wo die Strippenzieher zu Abend aßen. Solche Jobs waren meinen männlichen Kollegen vorbehalten. Doch ich hatte nicht akzeptieren wollen, dass nur Männer die Heldengeschichten erzählen durften, die nichts mit Heldentum zu tun hatten, nur mit der Fähigkeit, nicht gleich in Panik zu geraten. Und von der Dialektik der Grausamkeit zu hören, mit Milizionären auf der Ladefläche eines Ford Ranger zu lachen, mit einem Mörder am Grill zu stehen und mitten in der Nacht über die Trinität zu reden und die Schönheit der Taube in der Kirche von Saint-Ouen de Mention Gigoncourt. Obwohl die wirklichen Tauben, die in der Stadt in den Regenrinnen nisteten, garstig zerfleddert und mit abstehenden Nackengefieder übereinander herfielen. Und wer, fragte Aimé, als er mir meinen Stuhl zurechtrückte und einen mit Fleisch überladenen Teller in die Mitte des Tisches stellte, wer sei eigentlich auf die Idee gekommen, ausgerechnet eine Taube zum Symbol des Friedens zu machen? Als hätte man sich von Anfang an mit dem größtmöglichen Zynismus darüber lustig machen wollen. Dabei, sagte er, ist die Vorstellung doch gar nicht so schlecht. Frieden. Was meinen Sie? Und als ich einen Moment lang zögerte, fügte er hinzu, die Vereinten Nationen bezahlen sie zumindest gut dafür. Ich hätte mehr Elan erwartet. Sie überraschen mich jetzt zum zweiten Mal an diesem Abend. Zum ersten Mal, als sie aus dem Wagen gestiegen sind. Ich hätte nicht gedacht, dass man mir so eine zierliche Person schickt. Aber gut, Überraschungen gefallen mir. Sonst wäre ich längst von Tauben zerhackt, diese Biester. Sie nisten überall in der Stadt, sie nisten direkt über meinem Kopf. Ich werde morgens von ihrem Geraschel, von ihrem Scharren geweckt, aber in der Trinität war mir der Heilige Geist trotzdem immer der Liebste. Ich weiß nicht, ist es gotteslästerlich, einen der drei zu bevorzugen? Aimés Augen waren ruhig auf mich gerichtet. Ich wandte mich ab, sah zum Fenster, das auf eine Hauswand wies. Was dahinter lag, durfte ich nicht erfahren, dennoch war ich mir sicher, dass wir uns über der Stadt befanden, in einer der an den Hügel gebauten Villenanlagen, von denen aus man einen atemberaubenden Blick auf die fleckig funkelnden Lichter im Tal hatte. Früher als Kind, sagte ich, habe ich mich immer gefragt, welchen Elternteil ich mehr liebe. Ich habe mich mit der Frage gequält. Jeden Abend vor dem Einschlafen musste ich sie mir beantworten und mit jeder Antwort fühlte ich mich schuldig. Interessant, sagte Aimé nachdenklich. Wissen Sie, was eines der niederträchtigsten Verbrechen ist, von denen ich je gehört habe? Drei bewaffnete Männer dringen in ein kleines Haus ein. Klein, aber doch sehr hübsch. Das Sommerhaus von einflussreichen Leuten. Die Bewohner werden im Wohnzimmer zusammengefercht. Im oberen Geschoss hat ein blödsinniger Onkel noch versucht, mit einem kleinen Revolver hinter einem Metallbett verschanzt, den Ausgang der Geschichte in irgendeiner Weise zu verändern. Aber er hätte ebenso gut versuchen können, mit dem Teppich davonzufliegen. Jetzt steht er da, in der Mitte seines häuslichen Lebens, neben seinem Bruder, seiner Schwägerin und deren zwei Kindern, mit Kabelbinder gefesselt. So vorsätzlich wird nicht oft getötet. Einer der Männer tritt einen Schritt vor, reißt dem Jungen das Klebeband vom Mund und fragt ihn, wen soll ich umbringen, deine Mutter oder deinen Vater? Der Junge sieht ihn ausdruckslos an, als habe er die Frage nicht verstanden. Seine Schwester dagegen blickt verzweifelt, das Klebeband auf ihren Lippen wirft Falten. Sie versucht, darunter ein Wort zu formen, aber es kommt nicht einmal ein stumpfes, unartikuliertes Gestammel hervor, wie es der irre Onkel die ganze Zeit von sich gibt. »Heute ist dein Glückstag«, sagt der Mann zu dem Jungen. »Du darfst dir aussuchen, ob deine Mutter am Leben bleibt oder dein Vater.« Aber der Junge zeigt keinerlei Willen, den Mund zu öffnen, überhaupt in irgendeiner Weise auf die Realität in diesem Wohnzimmer einzugehen. Wenn du dich nicht entscheiden kannst, ist es auch gut. Dann bleiben wir fair und töten beide. Er geht leicht in die Knie, legt seinen Kopf schief und flüstert leise. Put, 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 Täubchen, put, put, put. Da blinzelt der Junge und bricht ohne Vorwarnung zusammen. Liegt ohnmächtig am Boden. Das war's. Keine Antwort mehr. Aimé lehnte sich auf seinem Stuhl weit zurück und starrte gegen die Decke. Ich glaube, das nennt man Verbrechen gegen die Menschheit, oder nicht? Sie wissen das. Sie sind hier ja schließlich als Expertin herbeibeordert. Verbrechen gegen die Menschheit, nicht gegen die Menschlichkeit. Es geht ja nicht darum, dass man die Eltern menschlicher, also mit mehr Höflichkeit hätte umbringen sollen, oder nicht? Hannah Arendt, sagte ich. Ah ja, genau. Sehen Sie, Ihr Land ist ja für solche Fragen wirklich zu gebrauchen. Waren Sie dabei in dem Haus, fragte ich. Aimé blickte mich mit einem Lächeln an, das mir intim vorkam. Waren Sie der Mann, der den Jungen gefragt hat? Wissen Sie, ich bin kein Pazifist, sagte Aimé.
Ich bin Offizier. Ich habe Menschen erschossen, aber ich habe kein Interesse daran, die Seele von jemandem zu zerstören. Man hat mir diese Geschichte erzählt. Ich weiß nicht, wie alt sie ist. Vielleicht ist sie in ihrer Heimat passiert. Vielleicht in meiner. Vielleicht ist sie gar nicht passiert. Aber das halte ich für unwahrscheinlich.
Nora Bosson liest aus Schutzzone. Vielen Dank. Ich habe eingangs gesagt, dass Sie die moralischen Ambivalenzen auf der privaten und der politischen Bühne miteinander verbinden. Wie machen Sie das? Wo sind für Sie da die Anknüpfungspunkte, die Spiegelsituationen? Worum geht es Ihnen im Kern dieses Textes?
Naja, es geht zum einen um die Frage, wie gehen wir mit einem Gegenüber um? Wie schaffen wir es? Und das spiegelt sich im sehr, sehr Großen wie im Kleinen. Natürlich auch, es ist keine 1-zu-1-Spiegelung, es gibt da große Unterschiede. Aber natürlich kann man, ich glaube, bei so etwas wie der Wahrheitskommission sehr gut sehen, wie auch das Bewältigen würde ich niemals sagen, weil es, finde ich, ein falsches Wort ist, aber sagen, das Fortleben nach Konfliktsituationen immer auch eine politische wie eine private Frage ist. Wer kann vergeben? Länder können einander vergeben, aber wenn eine Gesellschaft weiter bestehen soll, dann ist die Frage, ob die Menschen als Individuen vergeben können, ob sie versöhnen können. Und das ist nichts, was man vorschreiben kann. Das ist etwas, auf was man hoffen kann, aber das ist immer eine individuelle Entscheidung. Es ist immer auch eine Arbeit mit den eigenen Traumata, es ist eine Arbeit mit der eigenen Trauer, es ist eine Arbeit mit dem eigenen Verlust. Und da wird es eben privat, da geht es sehr in den Kern jedes einzelnen Menschen. Und das, was auf der Ebene von Milan und Mira sich zeigt, ist, dass wir schon in dem ganz kleinen Versuch, einander zu mögen, so viel Leid ausüben können und so viel schiefgehen kann und dass so viel misslingen kann, selbst mit den besten Absichten. Und ich glaube, dieser Wunsch, klare Grenzen zu ziehen, liegt auch darin begründet. Aber genau diese klaren Grenzen, das sagt Milan einmal an einer Stelle, sind es, die manchmal mehr Schaden anrichten, weil man an einem Bild festhängt, was gar nicht mehr zur Gegenwart passt und viel unmöglich macht.
Diese Doppelbödigkeiten, die Sie gerade beschrieben haben, die kann man auch feststellen in den Figuren selbst. Wir haben gerade eben Aimé, diesen Warlord, kennengelernt. Und was mich wirklich beeindruckt hat in der Charakterzeichnung dieses Typen ist, dass Sie nicht in die Falle tappen, ihn als Klischee darzustellen. Der ist faszinierend, aber gleichzeitig ist er auch schrecklich. Er ist sanft und hat auch was Aggressives. War das beim Schreiben tatsächlich für Sie immer auch ein Thema? Oh, Vorsicht! Bloß nicht dieses Kitschbild vom bösen schwarzen Mann zu reproduzieren? Oder war das etwas, was für Sie ohnehin schriftstellerisch eine Selbstverständlichkeit ist und mehr oder weniger nebenbei lief?
Ich glaube, nur so könnte ich sie erzählen, weil ich glaube, das ist der Wunsch, dass das Böse so eindeutig ist und dass es in jeder Nuance der Persönlichkeit böse ist. Das ist ja quasi eine Sicherheit, mit der man sich auch vom Bösen abgrenzen will. Und das, was Aimé ja auch ausmacht, ist, dass er besser als alle anderen Mira herausfordert, weil er sie spiegelt und er ihr vorhält, wo sie vielleicht tatsächlich mit involviert ist und was ihr eigenes Böses sein könnte. Das heißt, genau diese Situation, dass man nicht den sozusagen unangreifbaren Bösen hat, der so eindeutig ist, dass wir gar keine Schnittmenge mehr haben und dass wir uns nicht auch hinterfragen müssen, wo etwas bei uns einsetzt und wo unsere wirklich düsteren Seiten sind. Und das ist das, was mich an genau solchen Fragen interessiert. Und ganz abgesehen davon, also ich habe mich ein bisschen mit Figuren, die jetzt nicht 1:1 Vorbild für ihn sind, aber mit genau solchen Menschen, die etwa vom Internationalen Strafgerichtshof stehen, beschäftigt. Und genau diese Ambivalenz, dass es teilweise überaus reizende Personen sein konnten, die aber gleichzeitig zu unfassbar schrecklichen Verbrechen in der Lage waren. Dem bin ich immer wieder begegnet. Und ich glaube, das erzählt eine größere Wahrheit als dieses allzu eindeutige.
Das Beeindruckende ist auch, dass Sie das sprachlich umsetzen, diese Ambivalenzen. Es gibt in diesem Roman ständig Rhythmuswechsel. Mal ist der Text geprägt von langen Sätzen, dann wieder schrumpfen sie zusammen. Es gibt reflektierende Passagen und dann wird es wieder sehr lyrisch. Und während ich schon diese Frage formuliere, liegt es auf der Hand. Sie sind eine Autorin, die in all diesen Bereichen auch tätig ist. Sie haben ein Sachbuch geschrieben, Sie sind Lyrikerin, Sie schreiben Prosa, Sie arbeiten auch journalistisch. Abgesehen, sagen wir mal, von dem Handwerklichen, inwieweit war Ihnen das wichtig, diesen Inhalt auch sprachlich darzustellen?
Das ist für mich eigentlich immer die entscheidende Frage. Also wann wird eine Idee in eine Fragestellung, mit der ich mich beschäftige, mit der ich mich lange beschäftige, zu einem Buch, zu einem Roman oder eben Gedichtband oder einer Reportage? Und in dem Moment, in dem ich die Form finde und die Form fragen, die Form gibt ja auch Fragen auf. Und der Satzbau ist etwas, was ja nicht einfach nur mit einem großen Buchstaben beginnt und mit einem Punkt endet, sondern zwischen diesen beiden Dingen passiert sehr viel oder kann zumindest sehr viel passieren. Das ist auch eine entscheidende Frage für einen Roman. Es ist auch etwas, was Fragen stellt oder in diesem Fall sind sehr meandernde, lange Sätze, die aber die wirklich divergenten Motive und Zeitebenen und auch historischen Fragestellungen zusammenbringen und so von einem Detail in der Hier- und Jetzt-Zeit, von etwas ganz Konkreten weggehen können zu einem historischen Exkurs, dann wieder zu einer emotionalen Fragestellung oder zu einem emotionalen Ist-Zustand, wieder zurück zu dem Detail oder zu dem Schatten, den das Detail wirft. Also ich glaube, das war für mich, für diesen Roman genau die Form, die mir richtig zu sein schien.
Es sind Satzschlangen, die einem die Luft abschnüren. Es gibt ganz erhellende Momente, Passagen, die man mehrfach lesen muss, um die vielen Ebenen dann zusammenzubekommen. Das ist ein großes Lektürevergnügen. Es ist anspruchsvoll und dann aber auch wieder ganz klar. Und zwischendrin stellt sich nie die Frage, ist hier eine Autorin am Werk, die eine politische Mission hat? Und trotzdem die Frage, halten Sie sich für eine politische Autorin? Und wenn ja, in welcher Weise?
Was ich definitiv nicht bin, und es hat mir einen Punkt Abzug in meiner Abiturnote gebracht, weil ich mit meinem Klassenlehrer über Brecht stritt. Was ich nicht bin, ist eine Autorin, die politische Literatur so versteht, dass es eine Lösung gibt und ich die den Lesern mit auf den Weg gebe und sage, so ist es richtig und weiterdenken müsst ihr auch nicht, weil ich habe ja schon für euch gedacht und ihr müsst einfach nur das machen, was ich euch sozusagen vorgekaut habe, sondern ich stelle Fragen und darin sehe ich dann vielleicht das Politische. Aber wenn die Leser nicht selbst mit der Frage konfrontiert werden und auch mit sich selbst konfrontiert werden, glaube ich, geht politische Statements, politische Literatur auch ins Leere. Oder es ist einfach eine pädagogisierende Form, die mir misshakt.
Sie jedenfalls haben es geschafft, mit Schutzzone einen Roman zu schreiben, der all die literarischen, aber auch inhaltlichen Versprechen einlöst. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Mit Schutzzone, erschienen im Suhrkamp Verlag. Vielen Dank.
Danke.
Sie hören SWR2 Lesenswert Magazin mit einer Sondersendung zur Frankfurter Buchmesse, die in diesen Minuten zu Ende geht. Das Gespräch mit Nora Bosson haben wir am vergangenen Donnerstag im ARD-Forum der Messe aufgezeichnet. Und nach einer kurzen Musik hören Sie ein weiteres Gespräch von der Frankfurter Buchmesse und zwar mit dem Schriftsteller Ernst Wilhelm Händler.
Ich hab 5 Jahre nicht gesungen, eine halbe Dekade und man sieht, was passiert. Und ich weiß, es ist schade, es ist egal, wie es mir ging und egal, wie es mir geht. Auf meinem Grabstein steht, gestorben um 19.10 Uhr. Eine Frau in meiner Küche sagt, ich habe um dich Angst, doch es ist schön, wie du bangst, es ist schön, wenn du bangst. Und dann gibt es noch den Staat, der immer an mich denkt und dann habe ich den Kuckuck mein signiertes Buch geschenkt. Er sagte, Menschen wie du leben wie ein Stein, Menschen wie du bleiben besser allein. Ich habe alles versucht, es hat nicht gereicht, allein in der Stadt, einsam hinter dem Deich. Ein Stift und ein Zettel und der Rest ergibt sich, das Leben ist kein Highway, es ist die B3 und sie.
Yeah. Der 1953 in München geborene Schriftsteller Ernst Wilhelm Händler war viele Jahre lang Unternehmer, bevor er Romane zu veröffentlichen begann. Und so kennt er sich natürlich gut aus im Wirtschaftsleben und schreibt dementsprechend kenntnisreich darüber. 2003 erhielt Händler den Preis der SWR-Bestenliste für das beste Buch des Jahres, und zwar für den Roman Wenn wir sterben, der von vier Spitzenmanagerinnen handelt, die sich gegenseitig bekämpfen. Sein neuer Roman, Das Geld spricht, verrät schon im Titel, mit welchem Erzähler es das Publikum hier zu tun hat. Das Geld höchst selbst erzählt nämlich vom Mammon und behauptet nebenbei, es sei die erfolgreichste Sprache der Welt. Das folgende Gespräch mit dem Autor habe ich am vergangenen Mittwoch im ARD-Forum der Frankfurter Buchmesse aufgezeichnet.
Herzlich willkommen hier auf der Bühne, Ernst Wilhelm Händler. Wenn es einen Preis gäbe für die originellste Erzählperspektive, dann bin ich mir ganz sicher, dass der Roman Das Geld spricht diesen Preis in diesem Jahr gewinnen würde, denn der Titel ist auch poetisches Programm, so könnte man sagen. Wir haben es hier mit einem Erzähler, nämlich mit dem Geld, zu tun. Das Geld erzählt die Geschichte. Und da fragt man sich natürlich zunächst einmal, wie ist das überhaupt möglich? Stellen Sie doch mal Ihren Erzähler vor.
Also zunächst mal zur Idee vielleicht ein bisschen. Ich finde, die Idee ist relativ natürlich, denn es
werden... Das sagen Sie.
Ich finde schon, weil es werden ja immer mehr persönliche Dinge versachlicht irgendwo und werden computerisiert, wird zur künstliche Intelligenz oder so etwas. Und da finde ich, da gibt es natürlich mittlerweile auch die andere Richtung, ja, dass die Dinge, die eigentlich nur jetzt sachlich sind oder die etwas ganz was anderes sind, dass die eben immer menschlicher werden. Das geht ja nun auch mit dem Autoassistenten los zum Beispiel. Ja. Was das Geld betrifft, das Geld redet, hat früher nicht viel geredet, das war nicht nötig. Das Geld musste keine Propaganda machen. Das Geld redet jetzt deswegen, weil es ihm nicht so gut geht. Wir sind in einer historisch einmaligen Phase, und zwar, es gab zwar früher schon mal Negativzinsen, aber das war immer so punktuell, aber jetzt ist das ja auf dem ganzen Globus mehr oder weniger. Und das bedeutet natürlich, dass das Geld, es sagt auch im Roman, ich bin nichts mehr wert.
Und, ja, das ist förmlich beleidigt, das Geld. Hätte man dem Geld gar nicht zugetraut, dass es so sensibel ist.
Das Geld ist auch ein Sensibelchen, wie alle erfolgreichen und bekannten Leute sozusagen, wenn sie nicht mehr erfolgreich sind, ja, dann geht erst die richtige Sensibilität los. Und das Geld sieht sich jetzt einfach jetzt da in die Ecke gedrängt. Es ist wirklich nichts mehr wert, im wahrsten Sinne des Wortes irgendwo. Und eigentlich sind alle Leute gegen das Geld. Und das ist jetzt das Romanhafte am Roman eben, dass das Geld aus dieser Situation her eben antwortet mit einer Mischung aus Hochmut und Geknicktheit. Diese beiden Dinge, die sind eigentlich relativ gleichzeitig.
Das Geld sagt ja auch an einer Stelle, es sei die erfolgreichste Sprache, die es jemals gegeben hat. Also das Geld weiß durchaus, dass es noch eine wichtige Rolle spielt im Zusammenleben der Menschen. Wie sind Sie überhaupt darauf gekommen, das Geld diesen Roman erzählen zu lassen?
Also das lag eigentlich nahe von Anfang an. Ich muss dazu sagen, meine Romane haben alle einen Zusammenhang. Das ist ein Projekt, das war von vornherein vorgesehen. Ich wollte eigentlich über das Geld viel früher schreiben, aber dann kam die Finanzkrise 2008 und da wollte ich mich jetzt nicht noch anhängen, weil dann hätten alle gesagt, jetzt will er aktuell sein. Und ich muss aber sagen, im Nachhinein bin ich also Gott froh drüber. Die jetzige Situation ist viel interessanter. Die Finanzkrise, das war damals, da war wirklich ein etwas Feuer am Dach, muss man sagen. Nicht so viel wie heute getan wird oder getan wurde. Aber die heutige Situation ist einfach historisch viel interessanter, weil Finanzkrisen hat es gegeben, also solange es Geld gab, solange es organisierte Wirtschaften gab. Das ist nichts Neues.
Jetzt kommen wir vielleicht mal auf den Roman zurück. Wenn wir jetzt nur über den Erzähler sprechen, dann bekommt man, glaube ich, nur den halben Eindruck von diesem Roman. Das Geld meldet sich zwischendurch zu Wort. Das liest man dann auch in Versalien, in Großbuchstaben, vor allem wenn das Geld empört ist. Aber es wird auch eine ganz handfeste Geschichte erzählt. Ausgangslage ist nämlich die, dass ein Banker sehr viel Geld anlegen kann und muss. 500 Millionen Dollar gilt es sinnvoll anzulegen, da vielleicht sogar noch mehr Geld rauszuholen. auszuziehen. Und dieser Banker muss jetzt entscheiden, wem er dieses Geld gibt und wie das dann angelegt wird. Sie nennen ihn ja im Roman auch nicht Peter Hans oder wie auch immer, sondern es ist im Grunde genommen der Banker. Er wird auf seine Funktion reduziert, aber er ist doch viel mehr. Was?
Also zunächst einmal muss man sagen, dass der Banker ein Gegensatz ist zu den anderen Protagonisten. Die Hedgefund-Manager sind nicht Manager, sondern das sind ihre Firmen. Und der Gründer, der das Geld anlegt, das ist auch dessen Firma. Wogegen der Banker ist ein hoher, aber er ist ein Angestellter. Das heißt, der ist in der Bank, in der Organisation. Das ist auch sachlich einfach sehr wichtig, weil jemand, der in einer Organisation, in einer großen Organisation ist, der denkt natürlich anders wie jemand, der jetzt der Chef vom Hedgefonds ist und der ihn den selbst aufgebaut hat. Ansonsten ist der Banker eben auch ein untypischer Banker. Er ist kein Deutschbanker, weil er eigentlich höchst wenig arrogant ist. Jedenfalls, wenn er arrogant ist, kommt das im Buch nicht vor. Er interessiert sich sogar für Kunst. Seine Freundin ist Kunstjournalistin. Und seine Freundin trennt sich von ihm und es ist eigentlich ihm nicht ganz klar, warum.
Dann schauen wir uns mal an, wie das Geld hier auftritt. Und deswegen bitte ich Sie um die Lesung.
Zur Lesung muss ich gleich sagen, ich bin kein Schauspieler. Es gibt in dem Herbst sehr viele Schauspielerbücher. Meins ist keins davon. Ich weiß auch nicht, wie man als Schauspieler Versalien lesen müsste. Ja?
Aber das müssen Sie gar nicht. Sie müssen es einfach mit besonders tiefer Stimme lesen vielleicht oder besonders kraftvoll.
Ich möchte jetzt auf dieser Bühne nicht lächerlich wirken. Ja? Also ich mache das mehr sachlich, aber im Buch sieht es etwas anders aus. Also das Geld spricht. Ich verliere an Wert. Im Moment gibt es mich sehr billig. Ständig koste ich noch weniger. Das heißt, früher hätte ich die Macht gehabt, ich hätte diese Macht nicht mehr. Jetzt müsste ich eigentlich laut sprechen, ja, also wie Brandauer.
Bitte.
Nein, aber ich bin nicht Brandauer, ja. Das ist Unsinn, ich habe immer noch die Macht. Jetzt wieder leiser. Ich habe einfach Konkurrenz bekommen. Andere Dinge und andere Ideen haben sich viel von mir abgeschaut. Sie sind erstaunlich flexibel geworden. Nicht so elastisch und so ubiquitär wie ich, das schafft niemand, aber immerhin. Etwa die Kunst. Bestimmte Künstler und Kunstwerke erledigen dieselben Aufgaben wie ich. Die Galerien reißen sich um Künstlernachlässe. Da kommt nichts mehr dazu, was die Kalkulationen stören könnte. Die Galerien spielen Mini-Zentralbank. Ich kann sagen, diese Dinge und diese Ideen haben meinen Geist angenommen. Wer kann das schon von sich sagen? Ich will nicht abstreiten, dass ich narzisstisch bin. Aber wenn ich jetzt von mir spreche, dann geschieht das nicht, weil ich unter so etwas wie einem Rechtfertigungsdruck stehen würde. Ich muss mich gegenüber nichts und niemandem rechtfertigen. Auch nicht gegenüber mir selbst. Ich bin die erfolgreichste Sprache, die es gibt. Meine Begriffe erfassen die wichtigen Dinge. Was wichtig ist, hat einen Preis. Was nicht wichtig ist, hat keinen. Meine Begriffe beschreiben die wichtigen Ähnlichkeiten. Was den gleichen Preis hat, ist gleich. Ich ermögliche das richtige Ziehen von Schlüssen. Preise kann man mit stabilen Methoden vergleichen und verrechnen. Ich fördere das Lernen. Jeder kann Preise und den Umgang damit lernen. Meine Begriffe sind projizierbar. Wenn etwas einen Preis hat, dann muss etwas anderes, das dem ersten ähnlich ist, den gleichen oder einen vergleichbaren Preis haben. Meine Begriffe erzeugen Identität. Solange sich die Verhältnisse für etwas nicht verändern, bleibt der Preis dafür derselbe. Ich bin die Naht in den Gehirnen der Menschen, die das Unnennbare mit dem Benannten verbindet. Ich habe den Menschen beigebracht, Gedanken handhabbar zu machen, die das vorher nicht waren. Ohne mich könnten sie nur davon träumen, abstrakte Gedanken auszutauschen. Ich habe die Menschen gelehrt, Gesetze zu formulieren. Ohne mich wären sie nie über Einzelfälle hinausgekommen. Mit den Gesetzen können die Menschen erklären. Ich kann erklären. Wie will man etwas erklären ohne mich? Ich kann so viel erklären. Die Menschen können sagen, ich sei eine Maschine, das ist mir egal. Die Natur ist voller Maschinen. Die Menschen können sagen, ich sei ein Organismus, auch das ist mir egal. Es gibt Organismen aus Zahlen. Die Menschen sagen, ich hätte keine Seele, das stimmt nicht. Christine Lee Shaksin aus Malaysia. Ihre Eltern sind Chinesen, studiert in Australien Chemie. Bis ihr die Bank Westpac im Juli 2014 versehentlich eine Kreditkarte mit einem unlimitierten Überziehungskredit ausstellte. Mit ihrer Kreditkarte kaufte sie Handtaschen, Kleidung, Schuhe und Schmuck, Dior, Chanel und Cartier sowie elektronische Gadgets. Ihr Apartment mit Blick auf den Hafen von Sydney kostet im Monat 3.200 australische Dollar. Außerdem überwies sie 1,3 Millionen Dollar auf andere Konten. Im Mai 2016 war ihre Kreditkarte mit 4,6 Millionen australischen Dollar belastet. Die Bank konnte nur 1 Million eintreiben. Beschreiben Sie die Seele von Christine Lee Jackson. Aber sagen Sie nicht, ich hätte die junge Frau verdorben.
Ja, das Geld ist empört darüber, dass alles, was schiefläuft in der Welt des Geldes, ihm in die Schuhe geschoben wird, wie wir das ja auch in dieser Lesepassage gerade gehört haben. Was sagt denn der Unternehmer, der ehemalige Manager Ernst Wilhelm Händler zu den Tiraden des Geldes?
Dass das Ergebnis eigentlich unsicher ist. Das Geld ist sicher, dass es erst das Geld weitergeben wird. Also zunächst muss man sagen, dass die Autorenmeinung ist ja nicht immer das, was das Geld sagt. Ja? Also das Geld ist eine Person wie alle anderen Charaktere und das ist nicht alles Autorenmeinung. Eine ganze Menge schon, aber nicht alles. Der Autor meint und sagt und glaubt, dass es jetzt der Auftakt ist zu vielen verschiedenen Sorten von Geld. Also dieses Geld als Monolith, das gibt es halt nicht mehr. Früher hatte das Geld wirklich keine Konkurrenz. Ich habe das kommt sogar in der Passage vor. Das ist eine sehr interessante Entwicklung, dass die großen Mega-Galleries alle Künstlernachlässe aufkaufen. Und das ist so gut wie Geld, weil die Sachen sind dokumentiert, im Regelfall sehr gut, oft schon bevor wirkliche ökonomische Interessen walteten, also bevor die Preise riesenhoch in die Höhe schossen. Und man kann das kontrollieren, deswegen habe ich auch geschrieben, sie schreiben in die Zentralbanken. Anderes Thema sind eben auch zum Beispiel Immobilien in bestimmten Lagen, jetzt also keine, also zum Beispiel am Central Park oder München-Schwabing, man erlaube mir den Vergleich in Frankfurt hier, ja, das sind Dinge, die werden immer ihren Wert behalten, weil die einfach so knapp sind. Das ist einmal die eine Seite. Die zweite Seite, das kann man täglich in der Zeitung lesen, es gibt ja jetzt nun auch, also von Bitcoin halte ich gar nichts, um der Frage zuvorzukommen, das ist wie Tulpenmanie. Aber jetzt zum Beispiel Libra wäre eine Transaktionswährung. Und da wird es dann schon wieder interessant. Also da kann es natürlich schon sein, dass diese Dinge dem, was wir als Geld kennen, irgendwo den Rang ablaufen. Denn wenn zum Beispiel, was ich nicht verstehe, dass Amazon das nicht macht, wenn die Leute mit ihren Amazon-Guthaben und mit diesen Dingen bezahlen können irgendwo, ja, das natürlich auch, das hat seine Attraktion irgendwo. Also es sind einfach am Horizont meiner Ansicht nach jede Menge von Alternativen zu dem, was wir als Geld kennen.
Wenn ich Sie so über das Geld sprechen höre, dann frage ich mich, ob Sie sozusagen Ihr Unternehmerdasein manchmal vermissen. Tun Sie das?
Ich vermisse das sehr, aber mein Unternehmerdasein war ein industrielles. Ich hatte jetzt mit Finance eigentlich nur hobbymäßig zu tun immer. Ich hatte mit Beinhard.
Sie haben Betrieb geleitet in der metallverarbeitenden Industrie? Mit wie vielen Mitarbeitern? 200?
Genau, 250.
Ja. 250.
Also ich war jetzt eigentlich der Gegenpol zu Finance, aber Finance hat mich einfach immer von der Theorie her auch sehr interessiert. Also das heißt, ich habe das von Anfang an mitverfolgt, auch wenn ich nichts mitgemacht habe.
Spekulieren Sie selbst?
Nein, und zwar, weil, also davon halte ich gar nichts. Spekulieren, das ist ein 18-Stunden-Tag, wenn man das macht. Es ist ein völliger Irrtum zu meinen, als Amateur kann man da irgendwas reißen. Das stimmt einfach nicht. Also da gibt es auch keine Beispiele dafür.
Finance, das heißt, Sie sagen im Grunde genommen, wenn ich jetzt auf die Idee kommen könnte, Geld an der Börse anzulegen, zu spekulieren, dann werde ich garantiert verlieren, wenn ich das als Amateur machen würde.
Nein, aber Sie können zum Beispiel ETFs nehmen irgendwo, damit schwimmen Sie mit der Masse mit.
Was heißt das? Das müssen Sie mir erklären.
Das sind die indexgebundenen Papiere praktisch. Das sind einfach Papiere, die sich genauso entwickeln wie Indizes, also wie der DAX zum Beispiel. Aber mittlerweile gibt es also ETFs auf 10.000 verschiedene Indizes. Ein ETF ist eine Wette auf einen Index. Also man kauft jetzt das Papier zum Beispiel, wenn der Index bei 100 ist und hofft, dass er dann in 2 Jahren bei 120 ist oder bei 150 oder so etwas. Und der Index setzt sich eben aus ganz verschiedenen Aktien, aber auch Bonds zusammen dann.
Kommen wir nochmal zurück zu dem Roman. Es ist ja jetzt doch auch die Frage, wie dieses Geld, diese 500 Millionen, eine halbe Milliarde angelegt werden. Drei Kandidaten, drei Hedgefondsmanager bzw. eine Managerin stehen zur Auswahl. Vielleicht stellen Sie die drei mal kurz vor.
Die drei sind sehr verschieden. Worum es mir in dem Buch ging, ist also zunächst einmal, ich fange mal mit dem deutschen Feuilleton an. Das ist etwas schwierig, weil die Vorstellung von Finance ist keine, also da herrscht einfach eine gähnende Wissenslehre. Also man liest zum Beispiel von Kollegen von mir manchmal, es hätte sich seit der Finanzkrise ja nichts verändert. Seit der Finanzkrise gibt es also Güterwagen voller Regulationen irgendwo. Aber zu Ihrer eigentlichen Frage, mir geht es darum, die drei Charaktere verfolgen bestimmte Anlagestrategien und die entsprechen bzw. kommen aus ihren Charakteren. Das heißt, alle drei, denen geht es nicht einfach darum, Knete zu machen und im roten Porsche oder Ferrari rumzufahren oder solche Dinge, sondern sie haben bestimmte Vorstellungen von der Welt und die versuchen sie umzusetzen.
Die wären welche?
Zunächst einmal, also ein Mathematiker, der allererste, der Nanomann, hat früher Frontrunning gemacht. Das ist, dass man also einfach den Ordern voranläuft und dass man also versucht, schneller zu ordern als jemand anders und dass man da ein bisschen von der Marktentwicklung abknapst, was erst später gekommen wäre und dann Profit macht und der jetzt sehr komplizierte mathematische Modelle macht. Der schwere Mann ist eine Version von Risk Parity, das heißt, er versucht eigentlich ein Modell zu konstruieren, was alle Risiken vermeidet. Deswegen denkt er auch über den Weltuntergang nach. Also zum Beispiel Anlagen, die Risiken vermeiden, die sind halt nicht miteinander korreliert irgendwo.
Und die interessanteste ist dann tatsächlich die dritte im Bunde, eine kapriziöse Managerin, aus Düsseldorf kommt sie, wenn ich mich richtig erinnere, und die ist so ehrlich, dass sie sagt, im Grunde genommen ist alles Glück und Zufall, oder wie?
Ja, das Interessante ist, wenn man sich in der Branche ein bisschen umtut, dann entdeckt man, dass es wirklich alles gibt. Also es gibt die reinen Mathematiker, es gibt die Strategen, es gibt die Leute, die nach Bauchgefühl machen, es gibt die Leute, die überhaupt keine Prinzipien haben und die trotzdem erfolgreich sind. Und das ist jetzt, ich habe sie Banana Clip genannt, weil das ist der Spitzname in der Branche, weil sie so einen Clip hat, um ihre Haare da zu befestigen. Und sie ist aber auch zu ziemlicher Selbstironie fähig, weil sie nennt ihre Fonds immer BC, Banana Clip, und die werden dann durchnummeriert.
Also die Frage liegt in gewisser Weise auf der Hand. Ich habe mich natürlich schon gefragt, gibt es solche Typen tatsächlich im Bereich des Hedgefondsmanagements oder haben Sie die wirklich frei erfunden?
Nein, es gibt diese drei nicht. Die sind jetzt nicht etwa nach lebenden Vorbildern gezeichnet, aber es gibt jetzt diese Strategien, es gibt gewisse Charaktere und ich glaube, dass diese drei mit einem altmodischen Wort sind, durchaus realistisch sind.
Mit welchen Strategien versuchen die jetzt, den Banker zu überzeugen, dass sie jeweils die richtige Anlagestrategie parat halten?
Eigentlich zunächst mal konventionell mit dem, was sie immer machen und dann aber natürlich dadurch, dass sie versuchen, möglichst viel über den Banker rauszufinden. Aber der Banker ist eben sehr sensibel und deswegen ist der Banker da auch emotional vielleicht auch gewitzter als andere Banker, dass er sich da ganz gut wehren kann.
Was diesen Roman auszeichnet, das ist vieles, dass ein vermeintlich trockenes Thema tatsächlich amüsant erzählt wird. Man lacht ständig über das, was da passiert. Es ist unvorstellbar. Und ein Kern ist, wie sie Dialoge im wahrsten Sinne des Wortes inszenieren. Vieles ist dann auch im Gespräch oder vieles wird im Gespräch verhandelt. Vielleicht erzählen Sie uns ein bisschen, welche Rolle in Ihrem literarischen Konzept die Dialoge spielen.
Also die Dialoge sind mir in dem Buch sehr wichtig und zwar wichtiger wie in anderen Büchern. Und jetzt muss ich eins dazu sagen, dass die Dialoge tatsächlich literarisch sind, wenn ich das so unverschämt angeberisch sagen darf. Normale Dialoge, also jetzt gerade in Finance, sind meistens so fürchterlich, weil es reine Wiederholungen sind. Der Soziologe Bruno Latour hat eben gesagt, das geht alles nach Skript und da hat er völlig recht irgendwo. So kann man aber keinen Roman schreiben. Das heißt, ich habe jetzt versucht, über dieses Stadium hinauszugehen und daraus einen Roman zu machen, aber versucht trotzdem, das Inhaltliche in den Dialogen unterzubringen. Aber da muss einfach eine Unterscheidung machen. Die Theorien, die im Roman vorkommen, sind realistisch. Die Dialoge in der Form eher nicht, weil, also da hätte mein Lektor sofort gesagt, also nee, das können wir nicht machen, ja, das ist einfach zu langweilig, weil die Leute sind alle auf ihre Sachen sowas von trainiert sozusagen, ja, dass ihnen das selber teilweise gar nicht mehr auffällt. Ich meine, was ich hier erzähle, ist kein Geheimnis. Also wenn jemand auch nur zur Sparkasse geht und einen Kredit für ein Haus haben möchte oder wenn er was anlegen will, dann macht er ja die gleiche Erfahrung. Ja? Da kriegt er ja nicht irgendwie eine persönliche Beratung, sondern da wird dann getippt. Der Berater schätzt ihn irgendwie ein und tippt dann auf den Knopf in sich selber und dann kommt das halt alles. Ja?
Wenn ich das so höre, dann ist dieser Roman vielleicht ganz besonders geeignet als Weihnachtsgeschenk für Geldhäuser. Sind Sie schon in Verhandlungen etwa mit der Deutschen Bank für die Vorstandsetage, um den Roman Das Geld spricht unter die Banker zu bringen?
Nein, das bin ich nicht. Und zur Deutschen Bank möchte ich jetzt auch noch etwas Negatives sagen.
Nicht wirklich.
Nein, aber wirklich aus reiner Erfahrung irgendwo.
Also die mögen ihre Romane nicht.
Nein, überhaupt nicht. Die Deutsche Bank war auch bei mir Hausbank und ich habe seinerzeit mit den Leuten eigentlich keine schlechten Erfahrungen gemacht. Nur, man wundert sich doch ein bisschen auch als Zeitungsleser, denn die Deutsche Bank hat ja eigentlich nahezu jede kriminelle Handlung begangen, die man begehen kann. Also wenn man das alles zusammennimmt, das gibt ja auch einen Güterwagen voller Aktenordner mit Prozessen oder so etwas. Und ich kann Ihnen eine sehr einfache Antwort anbieten aus eigener Erfahrung. Nochmal, ich persönlich will gar nicht schimpfen irgendwo, aber ich habe einfach die Erfahrung gemacht, in der Deutschen Bank war das hervorragende Fitnessmerkmal, um die Evolution zu überstehen, war Arroganz. Die Deutsche Bank hat sich immer dadurch ausgezeichnet, es hat der Karriere gemacht von drei Leuten, der am arrogantesten war. Und der das aber auch gezeigt hat, wie noch was irgendwo.
Das passt doch zu unserem Erzähler hier, also dem Geld.
Ja, aber ich wollte jetzt nicht auf eine Bank losgehen, weil andere Banken haben auch Fehler gemacht. Ja.
Für Sie ist Literatur auch ein Erkenntnisinstrument. Sie haben auch darüber immer wieder geschrieben. Was lernen wir aus diesem Roman?
Zunächst mal ist einfach die Idee, etwas aus dem Innersten des Kapitalismus zu berichten. Man darf bitte nicht vergessen, dass die Wirtschaft und also in der deutschen Gegenwartsliteratur sieht man die Wirtschaft immer nur von unten, sozusagen, und da wird immer nur geschildert, die Sohlen der Füße, mit denen die Leute getreten werden. Das ist in letzter Zeit deutlich besser geworden. Es gibt jetzt ein paar jüngere Schriftsteller, die schon gute, interessante Sachen schreiben, die nicht diese Perspektive haben. Ich nenne zum Beispiel den Philipp Schönthaler, den Thomas von Steinecker, die einfach interessante Sachen schreiben über diese Dinge. Aber generell und vor allem in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts war das eigentlich immer so. Und ich möchte halt einfach darauf hinaus, dass in der Weltliteratur war die Wirtschaft, und zwar nicht die von unten gesehene, war immer Thema. Buddenbrooks ist ein Wirtschaftsroman und sonst gar nichts eigentlich. Ein sehr komischer auch mit Bendix Grünlich. Also Musil hätte keinen Bendix Grünlich geschrieben. Bei Musil kommt der Arnheim vor. Man weiß nicht, ob er jetzt an Diotima oder an den galizischen Ölfeldern mehr interessiert ist. Nehmen Sie Balzac, nehmen Sie Zola. Ich sage jetzt mal, die Sphären, wo Entscheidungen getroffen werden, die hat es immer in der Literatur gegeben, bloß in der deutschen Literatur nicht.
Und deswegen gibt es Das Geld spricht, anknüpfen vielleicht an Solar, ein anderer großer Spekulationsroman, L'Argent, das Geld. Ernst Wilhelm Händler, vielen Dank, dass Sie hier waren und vielen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich.
Sie hörten eine Aufzeichnung von der diesjährigen Frankfurter Buchmesse und damit kommen wir auch zum Ende der heutigen Ausgabe von SWR 2 Lesenswert Magazin. Die beiden Einzelgespräche mit Nora Bosson und Ernst Wilhelm Händler, aber auch die ganze Sendung können Sie nachhören und zwar auf unserer Homepage swr2.de oder der SWR 2 App. Die Musik kam heute von Thees Ullmann und seinem Album Junkies und Scientologen. Und wer ein aktuelles Buch des Musikers lesen möchte, dem sei aus der Musikbibliothek des Kiepenheuer und Witsch Verlags ein amüsanter Band über die Toten Hosen empfohlen. Übrigens ein Buch, das mittlerweile sogar auf der Sachbuch-Bestsellerliste steht. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.
Ich habe Schuld. Es tut mir leid. Es ist nur so, dass seit Wochen die Sonne nicht mehr scheint. Das hält auf die Seele, von der du sagst, dass es sie nicht gibt. Aber warum sind dann in der letzten Zeit solche Platten so beliebt? Du sagst,
Blatt immer eins. Oh, ich denke noch gern an dich. Ich denke gern an dich, dann und wann. Ja, ich bin der Letzte mit einem Bierglas in einer Welt voller Champagner. Die Welt ist von sich selbst besoffen, aber ich bleib beim Bier. Und immer wenn ich daran denke, immer wenn ich daran denke, immer wenn ich an dich denke, stirbt etwas in mir.